Hallo und herzlich willkommen zur Folge 88 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Peter Lutsch von Sidepreneur.de gesprochen. Peter, ja, das ist wahrscheinlich der Experte für nebenberufliche Gründungen, denn er ist selbst Familienvater, Vollzeitangestellter, betreibt die Sidepreneur-Plattform, moderiert dort einen Podcast und macht noch zwei weitere Podcasts, nämlich Rocketing Healthcare und Corporate Entrepreneurs. Bei Sidepreneur alleine hat er schon über 400 Podcasts aufgenommen. Ich war auch zu Gast. Die Folge ist natürlich verlinkt. Kannst du in den Shownotes sehen, wie alle anderen Links vom Podcast, wie immer alles in den Shownotes. Und was mich in der Folge überrascht hat, ist, dass die Zahl der nebenberuflichen Gründungen deutlich höher ist wie die 200.000 Vollzeitgründungen, die wir pro Jahr haben. Eine medial viel zu wenig beachtete Nische und die finde ich auch selber sehr interessant, wie ihr wisst. So, es sind viel mehr übrigens, die Zahl hörst du dann im Podcast, um jetzt hier so ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Ja, und bevor es jetzt gleich losgeht, wie immer kurz die Bitte, bewertet gern den Podcast auf der Plattform, auf der ihr den hört. Das hilft mir wirklich weiter. Empfiehlt den Podcast weiter und empfehlt mir Gäste, und zwar auch gerne welche, die noch nicht so weit sind mit ihrem Startup, mit ihrem Side-Hustle oder was auch immer. Empfehlungen und Feedback zum Podcast wie immer gerne an hallo@happy-bootstrapping.de. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Peter und mir. Guten Morgen, Peter, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo Andi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Na klar, ich war ja auch bei dir im Podcast und wir haben ja gesagt, wir machen das auch mal andersrum. Und bei mir läuft es ja immer so, dass sich die Gäste mal kurz vorstellen in so einem 2-3-Sätze-Pitch. Wer bist du und was machst du denn alles? Reichen vielleicht gar keine 3 Sätze bei dir?
Wer bin ich? Also ich bin jetzt als allererstes mal Familienvater. Ich habe 3 Kids, sitze in der Nähe von München im Umland und bin relativ untriebig, wie du sagst. Ich habe einen Angestelltenjob in einem Startup und bin daneben auch selbstständig bzw. unternehmerisch tätig. Ich glaube, so das größte Projekt, das man kennt, ist Sidepreneur.de, wo es ums nebenberufliche Gründen geht.
Und dann gibt's noch ganz viele andere Sachen. Ich habe hier mir auf, wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, dann gibt's ja da auch eine Reihenfolge. Da kommt zuerst mal Sidepreneur, dann kommt das Startup, über das wir wahrscheinlich auch noch reden, Wellaby. Dann gibt's Corporate Entrepreneurs, da interessiert mich natürlich, was das ist. Und Rocketing Healthcare, ein neues Projekt. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, wenn man so viele Dinge auf einmal macht. Wie bist du, ja, noch viel mehr hat mich überrascht, dass du hast auf LinkedIn auch ein sehr interessantes Profil, ganz viele Themen schon gemacht. Du warst unter anderem Praktikant bei Hacob Shaw hier bei der Biermarke, Online-Marketing-Manager in diversen Firmen, Consultant. Dann hast du auch eigene Gründungen gehabt, Fans for Brands. Du warst bei Meine Stadt, bei Fanbase. Was ist so da so ein bisschen dein Blick drauf? Wie bist du zu der ganzen Internetgeschichte damals gekommen? Hast du das gelernt, studiert?
Also ich bin ja von Haus aus Diplom-Politikwissenschaftler. Das heißt, okay. Ich glaube so, wo ich in dieses Online-Marketing damals gestartet bin, da gab es halt noch keinen Studiengang oder Ähnliches zu dem Thema. Das war nämlich 2009, als Facebook nach Deutschland kam und ich mir dann gedacht habe, vielleicht ganz spannend auch für Unternehmen. Und ja, davor würde ich sagen, aber bevor die Leidenschaft so zum reinen Marketing auch aufkam, war es halt so, dass ich schon während der Schulzeit mich das erstmal selbstständig gemacht habe und zwar mit einer Eventagentur. Das klingt jetzt hochtrabend. Wir wollten einfach Partys machen und das ist halt relativ groß geworden, so dass wir so 6-mal im Jahr so 1500 Leute begrüßt haben und das brauchte dann irgendwie auch einen unternehmerischen Kontext und das haben wir halt dann gemacht und musste man ja auch natürlich auch Marketing machen, da hat man klassisches Marketing gemacht, irgendwie über Flyer, Plakate, aber dann eben auch so die ersten Schritte über Online-Portale und Ähnliches, da gab es die Event-Portale, wo Bilder hochgeladen wurden, da kennst du dich ja auch sehr gut aus, das waren so die ersten Steps und dann eben Social Media und so bin ich eben dann in auch dieses Thema Marketing habe ich mich dann angenähert und hat mich dann nicht mehr losgelassen über die verschiedenen Positionen. Aber ich glaube, so um den Bogen zu spannen, was mich immer schon interessiert hat, war so unternehmerisch tätig zu sein und zum anderen irgendwie Dinge aufzubauen und Probleme zu lösen. Ich glaube, so Problemlösung ist aber auch einer meiner Top-Skills, spontan auch irgendwie Lösungen zu finden. Und ja, das habe ich dann in den verschiedenen Positionen gemacht, auch während meiner Laufzeit sozusagen als Berufserfahrung, vielleicht ausgenommen von den Praktika. Ich weiß, Brauerei klingt super cool. Im Endeffekt brauchte ich noch ein Praktikum und hatte dann die Option BMW oder Brauerei. Ich habe mich dann für die Brauerei entschieden und
ungewöhnlich.
Fand das auch sehr spannend, dort mal so einen Einblick zu kriegen, wie das funktioniert und so die ersten Steps im Marketing da zu machen.
Na, verstehe ich. Also ich hätte mich natürlich auch für die Brauerei entschieden. Ist ja völlig klar. Dann, okay, jetzt, was habt ihr für Partys damals gemacht?
Das waren Oberstufenfeiern und dann später auch Studentenfeiern, ja. Genau.
Ah, okay. Und dadurch hast du dann regelmäßig Semesterpartys und solche Dinge gehabt, wo du dann regelmäßig einfach deine Dates hattest, wo ihr Veranstaltungen gemacht habt.
Genau, so war das. Und ich habe es dann irgendwann so ein Mini-Exit gemacht, während ich dann irgendwie so aufs Vordiplom gelernt habe und gemerkt habe, okay, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, das alles zu machen, weil es macht halt auch einen Haufen Arbeit. Und ja, dann haben wir die Veranstaltungsmarken abgegeben und ich habe mich seriöserem zugewendet, wenn man so mal sagen möchte.
Ja gut, gibt es viele große Veranstalter heute auch noch, das ist ja auch seriös, je nachdem, wie man es sieht. Wie bist du dann zu dem Thema Sidepreneur gekommen? Dann, das machst du jetzt ja schon 7, 8 Jahre, wenn ich es richtig gesehen habe.
Mhm. Also ich war ja faktisch Sidepreneur seit der Schulzeit, wenn man so sagen möchte, weil ich war in der Schule, habe dann irgendwie diese Eventagentur gehabt. Dann nachher war es eben das Gleiche mit Studium und Social-Media-Beratung im ersten Schritt, weil ich eben auch noch studiert habe. Und das hat mich dann halt auch irgendwie nicht losgelassen. Ich habe dann meinen ersten Job auch so gefunden, weil ich irgendwie präsent war auf Social-Media in einer Agentur, hatte dann auch eigene Kunden, die ich beraten habe. Und so ist es halt immer weitergegangen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Sidepreneur-Plattform ja mitgegründet habe. Und auch das war ein Antrieb einfach, dass ich gesagt habe, hier irgendwie bin ich nur der Einzige, der so verrückt ist da draußen und warum gibt es da eigentlich keine Informationen für das Thema? Oder gibt es da viel mehr Leute draußen, aber keiner spricht darüber und es gibt keine Informationen? Also habe ich dann mit dem Podcasten angefangen und ja, dann ist das eine zum anderen gekommen. Wir haben zuerst den Podcast gehabt, dann gab es Feedback, ja, kann man da nicht irgendwie sich auch austauschen? Dann haben wir einen Blog dazu genommen mit Blogfunktion, war dann auch noch keine Community. Dann haben wir irgendwie versucht, über eine Facebook-Gruppe im ersten Schritt eine Community aufzubauen und dann kamen Offline-Events und hat sich so ein bisschen verselbstständigt, das ganze Thema.
Ich glaube, ich habe den Begriff Sidepreneur zum ersten Mal auch bei euch entdeckt gehabt. Ne? Das ist so, wie würdest du das definieren für dich? Und habt ihr den Begriff dann auch in Deutschland geprägt?
Ich würde sagen, wir haben den definitiv geprägt. Es gibt diesen Begriff zwar auch im englischsprachigen Raum, aber der spielt keine Rolle. Also das ist super wenig Traffic auch da drauf, wenn man das so sieht. Also das ist nicht bekannt. War uns auch nicht so bekannt. Wir haben einfach gedacht, aus diesen englischen Begriffen Entrepreneur und Side bei der Seite, das macht irgendwie Sinn und wir wollten halt irgendwie auch einen Begriff finden, wo die Leute sich irgendwie dran orientieren können und sich identifizieren können vor allem und dann haben wir den eben, ja, die Webseite uns geholt und wir haben den Begriff auch als Marke schützen lassen, so dass der jetzt europaweit auch als Marke geschützt ist und wollen halt hier dann auch irgendwie diese Anlaufstelle eben sein, um ja, die Leute abzuholen bei ihren Bedürfnissen, die sie haben, egal ob es jetzt Geschäftsideenfindung ist oder später dann auch Skalierung. Da wollen wir einfach inspirieren, vor allem auch, aber auch jetzt inzwischen mit Weiterbildungsangeboten dann auch konkret begleiten auf dem Weg.
Wie ging das damals los? Habt ihr zuerst die Plattform gebaut oder gab es zuerst dann den Podcast?
Es gab zuerst den Podcast und aus dem Podcast heraus hat sich dann ja alles Weitere entwickelt, weil wir eben einfach Feedback über E-Mail gekriegt haben und dann so ein bisschen immer geschaut habe, was wird gebraucht und haben das dann halt irgendwie dazugenommen.
Und wer ist jetzt wir dahinter? Du machst es ja nicht alleine, hast du ja schon erwähnt.
Genau, also damals war ich nicht alleine. Meine Mitgründerin war die Juliane Behnert. Die macht inzwischen aber was anders. Also ich mache das seit 2 Jahren alleine. Aber natürlich war das eine gemeinschaftliche Aufbauleistung damals. Und wir haben da wirklich viel auch über die Corona-Pandemie dann auch leiden müssen, was Events etc. angeht, aber sind dann am Ball geblieben. Und ja, jetzt bin ich quasi zwar als Gründer alleine, habe aber noch Teammember, 2, die da unterstützen und unsere Meetup-Hosts, die dann halt nochmal losgelöst davon im erweiterten Team sind.
Okay, verstehe. Hast du dann, also ist es, was ist das für eine Firmierung dann, die dahinter steckt?
Das ist ein UG.
Okay.
Ja.
Und die heißt Sidepreneur GmbH, UG, ne?
Nee, die heißt, also es ist relativ kryptisch. Das war die BHL Projects UG. Das lag an den drei Vornamen, an den drei Nachnamen der ursprünglichen Gründer. Die eine Gründerin hat uns sehr früh verlassen, ein paar Monate danach. Wir haben den Namen dann einfach behalten, weil wir uns offen lassen wollten, auch mehr noch zu machen außer Sidepreneur. Und deswegen haben wir damals nicht den Markennamen zum Firmennamen genommen. Könnte man natürlich heutzutage auch mal überlegen, ob das nicht vielleicht nochmal gute Idee wäre. Ich habe es mir bis jetzt mit dem Notartermin gespart.
Ja, das verstehe ich auch wieder. Das ist auch wieder Aufwand. Dann, wenn von Sidepreneur der Podcast im Fokus ist, ich habe gesehen, es gibt jetzt 311 Episoden, die live sind. Das ist auch schon eine ganze Menge. Über 400.
Genau, okay. Die 300 sind die regulären Folgen, also die Interviewfolgen oder Solo-Folgen. Wir haben aber noch so ein Frage-Antwort-Format und Sonderfolgen. Mit denen kommen wir inzwischen schon über 400 Folgen. Ja.
Okay, das hat dann mich gewundert, weil die URL von meiner Folge, die hat auch irgendwie eine 400 in der Nummer. Hm. Und wenn ich aber jetzt in der Nummerierung schaue, steht es Folge 311, was sind die Interviewfolgen. Das heißt, es gibt das eine Format, auf das konzentriert euch, sind die Interviewfolgen und das andere sind so Q&A.
Genau, es gibt auch die ein oder andere Solo-Episode, wenn ich jetzt wirklich mal denke, ich müsste über irgendwas besonders intensiv sprechen, was mich schon irgendwie längere Zeit entweder nervt oder begeistert, dann mache ich auch mal eine Solo-Episode. Aber ich führe einfach unglaublich gerne diese Interviews, weil man da auch immer selber was lernt, man vernetzt sich und es inspiriert auch aus der Erfahrung von anderen zu lernen, auch für die Hörer dann und Hörerinnen.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall definitiv zustimmen. Ich lerne auch hier in jeder Folge dazu. Und es ist immer auch das Mindeste, was bei rauskommt, auf jeden Fall. Das macht auch super Spaß. Was war die erste Folge, die du damals aufgenommen hast? Und weißt du noch, wann das war? War ja damals noch Podcast, da bist du ja ein Podcast-Urgestein gewesen, wahrscheinlich in Deutschland.
Boah, da müsste ich jetzt wirklich zurückskippen. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr, wie die hieß. Aber es ging, glaube ich, um die Einkategorisierung, was wir als Sidepreneure sehen und was so die Herausforderungen sind an dieser Art des Unternehmertums. Das, glaube ich, war die erste und das war gar keine Interviewfolge, sondern war, glaube ich, eine Solo-Episode.
Okay.
Also sind auch alle noch da, die Folgen.
Ja, auch kann man sich anhören.
Ja, ich kann sie mir nicht mehr anhören, weil es natürlich ganz anders Qualitätsformat war, aber man muss ja auch irgendwie so die Reise mal sehen und dann mitbekommen und deswegen habe ich alles drin gelassen.
Hat dich irgendwie ein amerikanischer Podcast zu dem Thema inspiriert oder du warst ja dann schon früh dran, wie bist du auf die Idee gekommen, gerade damals ein Podcast-Format zu starten?
Also ich sage immer zum Spaß, ich schreibe nicht so gerne und deswegen ist es ein Podcast geworden, aber ich glaube so, was mich wirklich inspiriert hat, zu der Zeit einen Podcast zu machen, war, dass ich schon sehr früh viel Podcast konsumiert habe und das hing damit zusammen, dass ich damals gerade mein erstes Kind gekriegt habe und viel mit dem Kinderwagen rumgefahren bin. Da liest es sich schlecht, aber man kann sehr gut hören. Und deswegen habe ich dann angefangen, halt diverse Podcast-Formate zu hören. Ich glaube, auch so OMR ist gerade gestartet. Dann die Side Hustle School war auch ein Podcast aus Amerika, den ich mal gehört habe. Und ja, so habe ich diverse Formate mir angehört und dann gedacht, ja, eigentlich wäre das auch mal spannend, sich selbst da auszuprobieren. Und dann gab es halt so die ersten Folgen, das erste Testen, Annähern an dieses Format, das wir heute auch machen.
Ich habe gerade mal hier nebenher gegoogelt, die erste Folge war, wenn es die erste ist, die hat 000 im Titel. Ich gehe davon aus, dass es die Folge 1 ist. Frag Sidepreneur Vorstellung von Felix Plötz und der neuen Podcast-Reihe. Da hast du so ein bisschen geteasert, wenn das die erste ist oder bin mir nicht ganz sicher. Da hast du den Felix, das ist ja der Autor von dem 4-Stunden-Startup, das habe ich auch gelesen. Den hast du da gleich in der ersten Folge dann gehabt.
Das war, also ich glaube, du hast gerade die erste Folge gefunden von unserem Frage-Antwort-Format. Ja. Da habe ich tatsächlich eine ganze Staffel mit Felix zusammen gemacht, wo wir einfach Fragen beantwortet haben aus unserer Sicht. Aber ist immer so ein bisschen schwierig, genauso wie die Frage, welcher Gast war irgendwie der dich am meisten inspiriert hat, ist super schwierig bei so vielen Episoden dann irgendwie zu sagen, das war jetzt der oder die eine.
Du hast recht, jetzt habe ich sie richtig, die richtige erste Folge ist SP001 Besonderheiten der Spezies Sidepreneur, ja. 8. April 2015, das ist bald 10 Jahre her, Mensch, das ist voll gut, also da warst du echt ein Early Adopter von dem ganzen Podcast-Game.
Ja, das stimmt. Also ich habe meine erste Folge tatsächlich erst ein bisschen später gemacht. Da war noch jemand anders, der da die ersten Folgen gemacht hat. Aber es ging die erste Folge, dann war ich gar nicht so falsch. Ja, das war damals cool. Die erste Folge inhaltlich.
Wie würdest du das heute sehen? So diese Besonderheiten der Spezies Sidepreneur oder was du gerade beschrieben hast. Was genau macht für dich einen Sidepreneur aus? Warum gibt es die und warum macht es Sinn?
Naja, also ich möchte es mal zweigleisig beantworten, weil wir zum einen das selbst lange Zeit nicht genau wussten und deswegen auch so eine kleine Studie gemacht haben 2020 mit einem Professor von der Hochschule Fresenius zusammen und einfach das auch mal befragt haben, die Leute, die nebenberuflich gründen, warum macht ihr das, was ist eure Motivation und was sind eure Ziele auch dahinter. Und ja, was wir halt oft sehen ist, es gibt so zwei Zielgruppen, die wir haben, aber die kleinere Zielgruppe sind dann wirklich so, wie ich das gestartet habe, neben der Schule, neben dem Studium, einfach nebenbei etwas zu tun, sich unternehmerisch schon auszuprobieren. Die große Mehrheit der nebenberuflichen Gründer und Gründerinnen sind aber meistens schon relativ berufserfahrene Menschen, die auch eine Fachexpertise haben und dann irgendwo Mitte 30 bis 50 sich überlegen, möchte ich jetzt nur Angestellter sein oder Angestellte oder möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen und möchte vielleicht dann doch in die eigene Gründung gehen und oftmals auch nicht die Möglichkeiten dann zu haben, wie vielleicht jemand, der aus dem Studium heraus gründet und keine großen finanziellen Verpflichtungen hat, zu sagen, auch von einem Tag auf den anderen, ich lasse das jetzt und mache einfach was mich irgendwie reizt und probiere mich da aus. Nee, du hast dann in der Mitte deines Lebens vielleicht Familie, du hast finanzielle Verpflichtungen, vielleicht hast du ein Haus gekauft, was auch immer, und kannst das gar nicht von einem auf den anderen Tag sagen, ich möchte jetzt all in gehen und musst zumindest diese Markttestphase, wo du dich einem Produkt annäherst, einem Service, das du anbieten möchtest, annäherst, erstmal rausfinden, gibt es dafür eine Zielgruppe, kriege ich da die ersten Kunden und so weiter. Und das ist dann so die Zielgruppe, die wir am meisten ansprechen, glaube ich, und der wir auch am meisten weiterhelfen können. Und die aber auf der anderen Seite, und da bin ich bei dem Zweigleisigen der Antwort, komplett unter dem Radar fliegt. Weil all das, was wir in Deutschland irgendwie unter Gründerszene etc. verstehen, sind diese VC-finanzierten Gründungen, über die die Presse berichtet, immer nach dem Unicorn-Status strebt. Aber die vielen anderen Gründungen, die erstmal so entstehen können, die fliegen unterm Radar. Und da diese Fachexpertise bei diesen Gründern ja auch sehr hoch ist, schon wegen der Berufserfahrung etc., ist es absolut wichtig, das auch zu fördern, weil daraus super tolle und spannende Gründungen entstehen können. Und das zeigt jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell der KfW-Gründungsmonitor. Denn die Gründerzahlen und Gründerinnenzahlen sind wieder zurückgegangen, gerade bei den Vollzeitgründungen. Oder sie sind ganz leicht gestiegen, aber die Vollzeitgründungen sind stark zurückgegangen. Die nebenberuflichen Gründungen haben dann das aufgefangen und wir sprechen da jährlich ja schon seit Jahren über mehr als 300.000 nebenberufliche Gründungen pro Jahr. Nur spricht keiner drüber. Und deswegen denkt man auch, wenn man das selbst so tut, dass es nichts Besonderes ist vielleicht, dass es da draußen niemand anders gibt. Und das genau wollen wir irgendwie lösen, zu sagen, hey, da gibt's tolle Stories, da kann was Großes draus entstehen, weil selbst ein Apple ist damals in der Garage entstanden, während Steve Jobs zum Beispiel bei Atari gearbeitet hat. Also es muss nicht jedes Mal eine riesen große Firma draus werden, aber es kann alles. Nur dieses Vehikel muss halt auch ernst genommen werden in der Gründungsförderung.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube ja auch, bin mir gar nicht sicher, ob wir es da, als ich bei dir zu Gast hatte, drüber hatte, ich glaube auch, jemand, der nebenberuflich gründet und trotzdem noch Angestellter ist, der ist vielleicht ein besserer Angestellter, weil er viel mehr lernt, unternehmerisch tätig zu sein. Mhm. Na? Weil du eben, ja, du hast mit viel, viel mehr Themen Berührungspunkte. Du verstehst vielleicht auch Dinge, die in der Firma passieren, Entscheidungen, die getroffen werden, auch auf einmal komplett anders, ne, und kannst sie mittragen oder vielleicht auch nicht. Ja, das kommt immer drauf an. Und das ist das, was für mich das spannend macht. Also ich glaube auch jemand, der nebenberuflich gründet oder sich mit dem Thema beschäftigt, dass der viel Wissen ja auch wieder mit zurück in die Firma bringt, in seine Festanstellung. Kannst du das so bestätigen?
Würde ich absolut so unterstreichen, weil, ja, ich sage mal, das ist so eine Art Real-Life-MBA, was du da machst. Du musst dich ja zuerst mal mit allem beschäftigen am Anfang, zumindest um irgendwie einschätzen zu können. Kannst du das irgendwann auslagern oder ist das was mir total Spaß macht, weil du musst ja von der Unternehmensgründung dann über Buchhaltung das erste Mal, über Marketing, über Produktentwicklung, du kriegst ja in alle Unternehmensbereiche, die du wahrscheinlich in deinem Angestelltenverhältnis gar nicht so einsehen kannst, plötzlich Einblick in deinem eigenen Unternehmen und kannst dann, wie du sagst, die Zusammenarbeit auch zwischen den Abteilungen vielleicht auch ganz anders einschätzen oder auch strategische Entscheidungen anders einschätzen.
Wenn du jetzt zurückblickst über die über 400 Episoden, welche stechen heraus, wenn jemand jetzt den Podcast noch nicht hört, welche würdest du empfehlen? Ich meine, der Felix, über den wir es gerade hatten, der hatte, glaube ich, jetzt noch das zweite Buch, er hat ja noch ein Buch geschrieben jetzt. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, ich habe es irgendwo, mir fällt gerade der Name nicht ein. Er hat das 4-Stunden-Startup geschrieben und dann hat er nochmal...
Der hat noch, ich glaube, das letzte Buch war Das Ende der dummen Arbeit.
Genau. Das fand ich auch schon sehr interessant. Da geht es ja auch viel um das Thema, dass wir in Zukunft effizienter arbeiten, dass wir, ich möchte jetzt die Zitate nicht wegnehmen, aber es geht um dumme Arbeit, ne? Also fand ich schon gut. Da hast du ja schon einen Knaller dann gehabt, als wenn du mit den als Dauergast hattest, fand ich. Was sticht noch so heraus? Was fällt dir noch so ein, wenn du jetzt, was kommt dir in Erinnerung spontan?
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, es ist super schwierig, da Leute rauszugreifen.
Naja. Also, waren irgendwelche dabei, die du verfolgt hast, die jetzt mittlerweile das hauptberuflich machen, wo du sie interviewt hast zu ihrer Nebentätigkeit?
Ja, da waren einige dabei. Also es sind ja, wie gesagt, fast die Hälfte sind dann irgendwie in die Vollzeitgründung gegangen von den Gründern und Gründerinnen. Deswegen, also es ist nicht so, dass ich jetzt niemanden nennen möchte, aber ich könnte halt jeden beliebigen nennen, weil... Also ich frage ja immer, also das, man stellt sich ja das immer so vor, als wäre das vielleicht redaktionell total ausgefeilt, wen man da in so einen Podcast einlädt. Im Endeffekt sind das alles Gäste, die mich auf irgendeine Art und Weise begeistert haben und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mit mir sprechen. Und jetzt hast du als Podcaster in so einem Interviewformat ja den großen Vorteil, dass die meisten Menschen dann in so einem Interviewformat mit dir auch sprechen, wenn du ein bisschen Reichweite auch schon mal hast und auch zeigen kannst, dass du das Ganze professionell machst. Deswegen ist das schon sehr interessengetrieben, auch die Auswahl der Gäste in dem Podcast.
Na okay, verstehe ich. Also vielleicht finde ich ja ein paar Folgen oder vielleicht schickst du mir noch welche von den meistgehörtesten und dann
kommt die mit reinpacken
oder sowas. Ja. Das wäre ja cool. Wie viele, das glaube ich auf der Webseite steht, über 500.000 Streams. Das ist ja auch schon eine ordentliche Summe, die da zustande kommt. Da erreichst du ja auch schon eine Menge Leute, obwohl es eigentlich eine Nische ist, wie du es schon beschrieben hast.
Mhm. Ja, also wir gehen jetzt langsam auf die 600.000 auch schon zu. Man muss ja aber auch immer im Kontext setzen, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile. Also wir sind sehr früh dabei gewesen, noch weit vor dem Podcast-Hype. Das heißt, wir hatten auch damals natürlich das Glück des guten Timings, dass wir auch relativ früh da waren mit dem Podcast und viele Hörer und Hörerinnen damals begeistern konnten, wo uns auch viele treu geblieben sind. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte.
Ja, mir ging es ein bisschen drum, dass du ja damit eine Menge Menschen erreichst dann. Aber trotzdem ist das Thema ja, wie du beschrieben hast, auch noch ein bisschen Nische. Wie können wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen? Das würde mich mal interessieren. Deswegen habe ich auch so ein bisschen nach den Erfolgsgeschichten gefragt. Muss man die nicht irgendwie herausheben und irgendwie besonders präsentieren?
Doch, absolut. Und das versuche ich auch jedes Mal jetzt auch außerhalb des Podcasts, wenn ich auf einer Bühne stehe, über das Thema redet, dass man auch so Geschichten wie zum Beispiel, die hatte ich jetzt leider zum Beispiel noch nicht im Podcast, aber die Gründer von den Woom-Fahrrädern, jeder, der irgendwie Kinder hat, wird schon mal über diese Fahrräder gestolpert sein. Auch die wurden gegründet von zwei Produktdesignern, während sie im Angestelltenverhältnis waren. Das können halt riesengroße Firmen werden. Das Wichtige ist halt, dass wir diese Stories halt auch zeigen über Plattformen und das findet halt medial halt super wenig statt, weil es immer um Finanzierungsrunden etc. geht, aber weniger um die Geschichten, die daraus entstehen können auch. Und deswegen ist das auch unsere Art und Weise, dieses Thema nebenberufliches Gründen einfach in den Fokus zu setzen, dass immer mal wieder auch ein großes Medium das Thema aufgreift, darüber berichtet, uns mal auch noch anfragt, was sind spannende Gründungen, die daraus entstehen können. Und so drehen wir an unserem kleinen Rädchen, Gründungsförderung in Deutschland zu machen und auch andere Arten von Gründungen irgendwie in den Fokus zu bringen.
Ja, also da fallen mir ein paar ein, wo bei mir zu Gast waren. Die kannst du dann mal vielleicht noch nehmen. Denn zum Beispiel die Jungs von Treasy hier, die Socken, die haben das ja nebenher gestartet, was ich cool fand. Oder Sebastian mit einer App, der hatte Habit Kit und ein paar Apps gemacht, aber auch bei mir zu Gast, verlinke ich auch gerne die Folge. Mhm. Und bei dem ging es auch so, der hat angefangen, dann hat er ein Jahr, glaube ich, an der App entwickelt, ist dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis und nach 3 Monaten ist die App so explodiert, dass er heute gut von leben kann und er teilt es auch sehr transparent. Also finde ich super spannend, wenn sowas funktioniert. Und wie du sagst, was mir jetzt bei ihm speziell auffällt, er macht viel englischen Content und englischsprachig wird es viel, viel mehr gespielt, ne, jetzt auf Indie-Hackers oder auf anderen Plattformen, englischsprachige Podcasts. Und dann wird es auch viel mehr abgefeiert, wie jetzt bei uns. Es ist halt, da ja, redet man drüber, wenn es nicht klappt, sage ich mal so.
Ja, es ist halt irgendwie so dieses German-Angst-Thema, dass jeder Angst hat, irgendwie zu scheitern. Und das ist natürlich beim nebenberuflichen Gründen mindestens genauso groß wie beim hauptberuflichen Gründen. Und du hast ja in Amerika auch oder auch im englischsprachigen Raum generell halt dieses Thema des Side-Hustles ja schon sehr lange. Und jeder hat seinen Side-Hustle, weil jeder muss irgendwie zuverdienen, braucht ein zweites finanzielles Standbein. Das muss jetzt nicht jedes Mal ein unternehmerisches Side-Hustle sein. Das kann ja auch einfach ein Zweitjob sein, aber es ist einfach viel mehr Offenheit da und auch von der Idee, dass es jeder mit seiner Idee irgendwie schaffen kann. Das ist halt in Deutschland nicht in unserer DNA, sage ich mal. Wir haben dann doch eher die Ingenieursdenke, dass alles perfekt sein muss, bevor wir es irgendjemand zeigen. Und das ist, glaube ich, so das Thema, warum es auch weniger abgefeiert wird oder warum auch weniger drüber gesprochen wird einfach.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja.
Aber wenn es ist keine so kleine Nische, wie man denkt. Also wenn du weißt, es gibt circa 200.000 Vollzeitgründungen im Jahr und über 300.000 nebenberufliche Gründungen, dann zeigt es ja auch mal die Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Also es ist nur vermeintlich eine Nische. Es gibt super viele tolle Gründungen. Wir müssen nur halt auch die in den Fokus bringen.
Ja, also die Zahlen waren mir jetzt so gar nicht geläufig. Dann die kram ich raus und verlinke sie auf jeden Fall dann auch. Dann, was gibt's noch alles bei Sidebrenner? Du hast schon angesprochen, es gibt eine Community. Die Facebook-Gruppe, ist die noch aktiv? Gibt es mittlerweile andere Communities, die besser funktionieren?
Ja, wir hatten es damals. Warum gab es eine Facebook-Gruppe? Facebook hatte um eine Zeit diese Communities sehr stark gepusht und die haben sehr große Reichweiten gekriegt und deswegen ist diese Gruppe auch sehr stark gewachsen. Wir versuchen jetzt gerade so den Fokus ein bisschen davon wegzulegen, weil es auch von der Sichtbarkeit schwieriger geworden ist und das umzuziehen auf eine eigene Community. Ich hoffe, dass das jetzt so zum Jahreswechsel dann funktioniert, dass wir das launchen können und ja, da das dann weiterhin ja guter Austausch stattfinden kann, weil wir da sehen, dass es auf Facebook ein bisschen leidet, ehrlicherweise. Und wenn du jetzt auch andere Plattformen wie LinkedIn etc. siehst, das ist auch super wenig Sichtbarkeit auf dem Austauschformat der Gruppe. Deswegen war die Idee, das auf eine eigene Community umzuziehen. Es gibt die Community, wir haben aber auch eine Offline-Community, das ist vielleicht auch nochmal besonders. Gerade vor Corona waren wir schon in 7 Städten unterwegs mit unseren Meetups. Das ist jetzt leider ein bisschen weniger geworden danach, weil es auch vom Event-Formaten immer schwieriger wird, Leute anzuziehen. Nichtsdestotrotz sind gerade München, Nürnberg und Stuttgart sind aktiv. Und mal sehen, wo sich dann wieder neue Meetup-Hosts auch finden. Dann sind wir immer offen, auch so Gruppen zu launchen und das auch ins Offline zu bringen.
Wie viele Leute kommen zu so einem Meetup?
Ja, wir haben so 2 geteilt. Also wir hatten vor Corona hatten wir so bis zu 100 Leute tatsächlich beim Meetup. Jetzt sind es eher so Richtung 30 Leute, die dann kommen. Aber ja, ist von der Qualität halt auch nochmal ein bisschen was anders, als wenn du jetzt dich nur rein im Digitalen bewegst, weil es immer gute Austauschmöglichkeiten gibt. Wir versuchen das dann auch immer anzureichern durch irgendwie einen Vortrag oder einen Live-Podcast und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß, auch die Community dann mal persönlich zu treffen.
Wie oft sind die Meetups? Also wann gibt es eins in Stuttgart? Dann vielleicht schaue ich im Herbst dann mal vorbei, wenn es eins gibt.
Genau, in Stuttgart planen wir dann für Richtung Oktober wahrscheinlich das nächste. Cool. Und ja, wir versuchen so 2-3 Mal im Jahr pro Standort.
Okay. Ah ja. Und Partnerangebote gibt es auch, habe ich gesehen. Ist auch nochmal verlinkt zumindest oder habt ihr neu angefangen?
Mhm. Ja, wir haben für bestimmte Bereiche eben Partner. Das sind klassische Werbepartner. Wir versuchen die Partnerschaft aber ein bisschen anders zu gestalten, sodass wir die über verschiedene Kanäle eben auch einbinden in unsere Story und in unser Angebot. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Anbieter für Buchhaltung zusammenarbeiten, dann versuchen wir mit denen auch zusammen Content zu entwickeln und nicht nur einfach irgendwie eine Bannerwerbung zu schalten. Und das eben über unsere verschiedenen Assets wie Community, Events, Webseite etc. zu denken und auch natürlich Podcast.
Und wie genau ist jetzt das Geschäftsmodell dann von Sidepreneur? Also das ist ja auch immer was, was die Hörerin hier interessiert. Wie verdienst du damit Geld?
Genau, also ich habe es so gerade ein bisschen angedeutet. Also wir haben natürlich so eine klassische Werbevermarktung auch. Das ist so die Grundmonetarisierung für uns, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, am liebsten mit so einem Horizont von 3 Monaten plus, damit wir da eben auch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken können in so eine Partnerschaft. Und dann haben wir ein Weiterbildungsangebot zum nebenberuflichen Gründen. Das ist jetzt der erste Batch sozusagen abgeschlossen. Da haben wir ein Inkubatorprogramm für nebenberufliche Gründer eben gelauncht letztes Jahr. Da haben wir jetzt die ersten 10 begleitet von der Geschäftsideenfindung bis ja zum Markteintritt. Und werden das jetzt in ein bisschen anderer Form auch nochmal wieder zum neuen Jahr neu starten. Weil nebenberufliches Gründen ist ein bisschen Marathon und kein Sprint. Und deswegen muss man da auch in anderen Zeithorizonten denken. Und was wir absolut als dritte Säule noch sehen und hoffentlich auch wieder starten können, ist dann der Eventbereich. Weil wir waren 2020, kurz bevor die Pandemie ausgebrochen haben, waren wir für den Herbst ja schon in der Konferenzplanung, hatten da schon relativ viel gemacht in der Vorbereitung, dann ging nichts mehr. Und jetzt müssen wir ein bisschen schauen, was dann möglich ist, vielleicht dann Richtung nächstes Jahr, dass wir auch das wieder aufnehmen können.
Denkst du, das funktioniert noch? Also gibt es nicht so eine gewisse, du hast ein bisschen das mit den Meetups angesprochen. Ich stelle selber bei mir so ein bisschen eine Konferenzmüdigkeit auch fest, aber vielleicht ist es auch was, weil man jetzt 2-3 Jahre vielleicht nicht unbedingt auf Konferenzen war, kommt es wieder?
Ja, ich glaube, es kommt auch das Format drauf an. Es ist, glaube ich, schwierig geworden für kleinere Konferenzen, einfach weil du dir nur noch eine Handvoll rauspickst, glaube ich, was du dann auch wirklich machen möchtest. Das heißt, entweder du bist eine sehr große Konferenz oder du hast ein sehr spezialisiertes Thema, wo die Leute einfach zusammenkommen. Und ich glaube, Letzteres können wir bieten. Und es wird natürlich dann interessanter, wenn es jetzt irgendwie nicht nur einen Meetup-Charakter hat, sondern vielleicht auch noch ein cooles Rahmenprogramm hat. Aber da machen wir jetzt auch gerade unsere ersten Schritte wieder durch die Meetups und fragen dann natürlich auch nach, was wird gebraucht. Aber ich kann mir das absolut vorstellen, dass wir das nochmal an den Start bringen können.
So, Festival-Charakter funktioniert ganz gut, habe ich gehört.
Ja. Muss man mal den Philipp fragen.
Ja, genau. Dann hat sich jetzt für dich ja aus der ganzen Sidepreneur-Aktivität wahnsinnig viel ergeben, zumindest wenn man sich das so auf LinkedIn anschaut. Jetzt weiß ich aber nicht, wie kannst du das mal einordnen? Du hast diverse Lehrbeauftragten-Jobs bekommen, hast nebenher als Dozent, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch unterrichtet dann, sowohl im Bereich Entrepreneurship als auch in deinem Hauptberufsfeld Marketing. Hast du das dann immer nebenher gemacht und online oder hast du das dann auch vor Ort mit Präsenzen gemacht?
Also es war tatsächlich jetzt immer eigentlich vor Ort. Es sind keine digitalen Vorlesungen gewesen. Es hat sich daraus ergeben, dass wir eben dieses Buch, diese Studie veröffentlicht haben und dann ist man dann doch nochmal in diesen Hochschulkontext reingegangen. Es ist, glaube ich, kein Business Case, Lehrbeauftragter zu sein, aber es ist natürlich zum einen natürlich ein Social Proof Element, das du hast, und ich mache das vor allem halt auch, um das jungen Leuten mitzugeben. Also, dass es nicht nur die Art von Ausbildung gibt, die auf ein Angestelltenverhältnis vorbereitet, sondern eben auch coole Möglichkeiten gibt, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, sich auch unternehmerisch ausleben zu können. Aber ich glaube, man muss das halt auch ein bisschen aufzeigen. Und dann gibt es halt nicht nur die Möglichkeit, jetzt ein klassisches Startup zu gründen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, nebenberuflich zu gründen oder unternehmerisch im Unternehmen tätig zu sein. All das sind halt Möglichkeiten. Die müssen aber auch aufgezeigt werden. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich da auch in den Hochschulbereich reingehe und das eben auch Studenten aufzeige, diese Möglichkeiten.
Das Buch, das du gerade angesprochen hast, das war dann zuerst da. Und von da hat sich die Lehrbeauftragten-Geschichte dann ergeben.
Genau, ich hatte ja von der Studie gesprochen, die wir durchgeführt haben 2020, und das ist dann in dieses kleine Büchlein gegipfelt sozusagen, wo wir das dann noch ein bisschen außenrum erklärt haben. Was bedeutet es auch, nebenberuflich zu gründen? Warum ist es wichtig? haben dann auch ein paar Empfehlungen an Politik etc. in dem Buch gemacht und dann auch an Arbeitgeber vor allem, weil ich glaube, da können wir die Brücke gerade auch so ein bisschen schlagen zum Anfang unseres Gespräches. Ja. Diese Mitarbeiter sind eigentlich super wertvolle Mitarbeiter und die sollte ich als Unternehmen auch auf dem Schirm haben, gerade wenn ich irgendwie innovativ arbeiten möchte, den Leuten auch Möglichkeiten zu geben und sie für das eigene Unternehmen langfristig zu begeistern. Aber das wird halt leider noch nicht so wirklich gesehen oftmals und das war uns halt auch wichtig in dem Buch aufzuzeigen. Und ja, deswegen sicherlich so die universitäre Weiterbildung, die ich dann gemacht habe, aber auch, muss ich auch ganz klar sagen, alle Jobs, die ich danach gemacht habe, die kamen auch irgendwie aus diesem Cypreneur-Thema heraus, weil du hattest es angesprochen mit meinestadt.de. Da habe ich jetzt auch nicht in der Mutterorganisation gearbeitet, sondern ich habe im Corporate Startup gearbeitet. Das heißt, wir haben eine Ausgründung im Unternehmen gemacht und ein bestimmtes Thema beackert. Und da haben sie natürlich nach Leuten gesucht, die unternehmerische Vorerfahrungen haben, gekoppelt natürlich mit der Fachexpertise, die du dann in dem Fall hattest, Marketing. Aber hätte er wahrscheinlich auch ohne Cypreneur nicht geklappt. Und so hat sich das eine aus dem anderen dann ergeben. Und so bin ich der Gründerszene dann auf verschiedene Arten und Weisen auch treu geblieben.
Ich habe mir auch immer mal wieder überlegt, so ein Buch zu schreiben über das, was ich im Podcast gelernt habe. Aber es ist sowas, was ich bisher von der Disziplin her nicht hinbekommen habe. Wie hast du das hinbekommen? Mit wie vielen Leuten habt ihr das Buch geschrieben? Wie viele Seiten hat es? Wie viel Aufwand ist das? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Hat sich das dann auch finanziell gelohnt, so direkt das Buch oder eher das, was sich danach ergibt?
Also ich denke mal, das ist übrigens eine Folge, die können wir gerne verlinken. Buch als Business Case.
Okay.
Da schicke ich dir den Link gerne zu. Da haben wir das mal aus verschiedenen Perspektiven, von einem Eigenverlag bis zu dem Fachbuch, wie wir es geschrieben haben, eben gemacht. Bei uns war es der Sonderfall, dass ja gerade 2020, alle wissen es, da war dann halt nicht mehr viel mit Events und da war auch nicht mehr viel mit anderen Themen und dann hatten wir halt ein bisschen Zeit, Ressourcen frei und haben gedacht, dann machen wir diese Studie und bringen die in Buchform raus. Und dann haben wir uns einen Verlag gesucht, in dem Fall einen Fachbuchverlag, weil es ist explizit kein Sachbuch, sondern es ist ein Fachbuch tatsächlich und haben das dann recht schnell zu dritt runtergeschrieben. Das hat uns 2 Monate gedauert von dem Aufwand, aber es ist natürlich auch viel kürzer, als wenn ich jetzt irgendwie ein 250 Seiten Sachbuch schreibe. Ich glaube, so von der Podcast-Episode, die ich gerade erwähnt habe, wenn man da mit den Leuten gesprochen hat, das waren dann eher so ein Zeithorizont, ein halbes Jahr plus, bis man das fertig geschrieben hat und dann realistisch, wenn man sehr schnell ist, schafft man es dann mit dem Verlag vielleicht in einem Jahr, da was auf die Straße zu bringen, aber vermutlich noch deutlich länger.
Und das finanzielle Thema, wie ist das so? Also wie viele Leute haben das Buch gekauft? Kaufen die es heute auch noch?
Ich glaube, wir sind jetzt bei 8.000
Exemplaren.
Exemplaren, wobei das auch digital bezogen werden konnte, nicht nur als gedruckte Version. Da hat Springer Gabler, mit dem wir das rausgebracht haben, auch sehr viele gute Distributionswege auch in Bibliotheken etc., sodass das eine gute Verbreitung gefunden hat. Und Business Case hatte ich ja gesagt, ist es nicht. Also wir haben da 30 Cent pro Exemplar verdient.
Okay.
Es ist,
zu dritt.
Ja,
also jeder 10 Cent.
Okay. Ja, genau. Ja. Dann kann man sich das ja relativ schnell ausrechnen, aber es ist natürlich interessant, weil es ist halt es ist schon eine Art Visitenkarte, wenn du das ordentlich machst. Und du erreichst natürlich auch Zielgruppen, die du vielleicht dann über den Podcast eben nicht erreichst. Weil das eben Leute sind, die lieber lesen zum Beispiel. Und das ist uns dann, hat uns dann schon geholfen, auch nochmal für die Außenwirkung, aber auch für das Erreichen neuer Zielgruppen.
Würdest du nochmal ein Buch schreiben? Also so jetzt als Fortsetzung, es ist ja auch schon dann 4 Jahre her jetzt, oder?
Ja, genau. Also ich könnte mir sowohl nochmal ein kleines Update vorstellen, dass wir diese Studie nochmal aktualisieren. Aber ja, ich überlege schon seit einem Jahr, das Thema nochmal ein bisschen breiter zu fassen und da nochmal eher in dieses Sachbuchformat reinzugehen und da nochmal was zu veröffentlichen.
Kannst du irgendwie, was beschäftigt dich dann also in der Richtung? Also auch weiterhin nebenberufliches Gründen oder hast du noch was anderes auf dem Schirm?
Ja, also ich könnte mir sowohl vorstellen, nochmal so ein Handbuch zu schreiben über nebenberufliches Gründen. Allerdings fände ich es noch spannender, gerade so dieses Thema eben Gründen, aber anders. Also was wir jetzt hier, was sich auch durch die Episode so ein bisschen durchzieht, dass man eben diese anderen Arten des Gründens nochmal aufzeigt. Da gibt es ja nebenberufliches Gründen, aber es gibt ja natürlich auch dein Thema mit Bootstrapping generell. Es gibt auch so Themen wie aus dem Unternehmen ausgründen, Corporate Entrepreneurship. Und das einfach mal zu bündeln, zu zeigen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es auch noch abseits der klassischen VC-Gründung, das nochmal in ein Buch zu packen, das finde ich ganz spannend und da auch die entsprechenden Erfolgsgeschichten zu zeigen.
Okay, also die Episode interessiert mich auf jeden Fall, weil das Thema Self-Publishing habe ich mir schon angeschaut. Da haben wir ein paar, zumindest im englischsprachigen Raum, auch viel Erfolg mit. Wieso habt ihr euch dann jetzt, habt ihr das überhaupt abgewägt damals? Weil du jetzt gesagt hast, wie findet man überhaupt so einen Verlag? Schreibst du die alle an, hey, ich habe die und die Idee, wir haben die und die Expertise. Ist das interessant für euch? Und fertig.
Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was du mit dem Buch verfolgst. Wenn es jetzt vor allem darum geht, irgendwie ein Outlet zu haben, mit dem du auch gewissen Umsatz machen möchtest, wo auch bei dir ein gewisser Share dann auch als Gewinn hängen bleibt, dann wäre sicherlich Self-Publishing eine Option und wirkt natürlich auch auf deine Kunden, natürlich auch ein Self-Publishing-Buch, wenn es gut gemacht ist. Aber wenn du es vor allem auch wegen der Außenwirkung machst, weil du mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten möchtest zum Beispiel, bei uns war es eben auch dieses Thema Hochschule oder auch öffentliche Hand, dann macht es natürlich Sinn, das in einem renommierten Verlag zu machen, damit das auch nochmal eine andere Außenwirkung hat. Und wir hatten dann das Glück, dass über den Professor, der mit uns das Buch und die Studie gemacht hat, dass es da schon erste Kontakte gab. Und deswegen ist es dann der Springer Gabler Verlag da in der Form geworden. Genau.
Verstehe. Okay. Um jetzt mal noch die Brücke zu schlagen zu deinem Hauptjob. Du bist ja dort CMO, Chief Marketing Officer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was genau macht Wellaby und was ist da deine Rolle?
Genau, also meine Rolle ist eben, das Marketing zu verantworten, aber eben auch auf strategischer Ebene in der Geschäftsführung mitzuarbeiten. Und dieses Thema, die Fachlichkeit, eben meine Marketing-Expertise in das Team einzubringen, gekoppelt mit den strategischen Entscheidungen, das ist so das, was ich den ganzen Tag mache und auch versuche, Wellaby nach vorne zu bringen. Jetzt ist das überhaupt kein Bootstrapping-Case in dem Fall, sondern ein VC-Case. Gewesen, zumindest in der Vergangenheit, weil da hat sich jetzt auch wieder was getan in der Zwischenzeit, sodass wir jetzt übernommen wurden von einem Strategen. Was wir machen, ist betriebliches Gesundheitsmanagement und das bedeutet nichts anderes, als wir haben zum Beispiel ein Gesundheitscheck-up, wir fahren zu Unternehmen, checken die Mitarbeiter durch und die erhalten dann ihre Werte, ihre Gesundheitswerte via App auf ihr Smartphone und können sozusagen sich so ein Bild über ihren Gesundheitszustand machen. Dann gibt's halt eben Folgeangebote, die die Arbeitnehmer in Anspruch nehmen können, von Beratung, von digitalen Services oder auch eine ERP-Lösung, das heißt Mental Health-Thematik, sich da Unterstützung zu holen. Das ist so unser Ansatz bei Wellaby.
Das wird ja immer interessanter, glaube ich. Einfach das sieht man zumindest. Das ist mir in den letzten 10 Jahren nicht so häufig begegnet, aber jetzt so in den letzten 2-3 Jahren sieht man es immer mehr. Dass die Firmen sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement und wie heißt das zweite? Es gibt nochmal was, glaube ich,
beschäftigen. Betriebliche Gesundheitsförderung wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Und arbeitest du dort dann 100%, also Vollzeit?
Genau, ich habe einen ganz normalen 100% Angestelltenjob und alles andere, was da sonst passiert, findet kommt nebenbei statt.
Ja. Okay, aber bist du jetzt dann an der Firma dann auch beteiligt oder wie läuft sowas ab, wenn man in so einer Ebene unterwegs ist?
Es gibt auf jeden Fall eine Beteiligungsart. Das heißt, meistens kennt man das ja von, wenn du jetzt als Angestellter in so einem Startup arbeitest, mehr in dieser Virtual Share-Thematik, dass du eben virtuelle Anteile hältst. Und weniger direkt, wenn du nicht im Gründerteam bist, weniger mit echten Shares beteiligt bist, genau.
Und du arbeitest dort remote?
Genau, also ich arbeite so ein bisschen hybrid. Ich bin 1-2 Mal die Woche im Büro und den Rest arbeite ich aus meinem Homeoffice.
Und wie groß ist die Firma?
Wir sind jetzt knapp 30 Mitarbeiter.
Okay, ist auch nicht klein. Und Wie sieht man dort deine vielen Nebentätigkeiten? Also ist es so, wie wir es jetzt vorhin beschrieben haben, dass es auch positiv in die Firma reinwirkt? Kann das auch zur Zufriedenheit nicht beitragen, wenn die Mitarbeiter nebenher gründen?
Also ich glaube ganz, fest daran, dass es die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern steigert, weil sie, wir müssen es ja den anderen Case einfach vorstellen, du sagst irgendwie als Arbeitgeber, du unterstützt es nicht oder du findest es nicht gut, weil verbieten kannst du es ja nicht, außer es läuft gegen dein berechtigtes Interesse wie irgendwie Wettbewerbsverbot oder so. Es kann ja einfach auch diese Zufriedenheit insofern steigern, dass die Leute einfach auch länger bei dir bleiben. Weil wenn du es verbietest oder sagst, du findest es nicht gut, verbieten kannst es ja nicht, habe ich ja gerade gesagt, aber dann ist ja der Umkehrschluss, ich suche mir dann irgendwas anders, weil ich irgendwie da keine Akzeptanz finde in meinem Unternehmen. Und daher wäre das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, Transparenz und Offenheit Richtung Arbeitgeber ist absolut sinnvoll und auch zu sagen, in welchen Rahmenbedingungen findet das Ganze statt. Dann sind beide Seiten auf wissen, worauf sie sich einlassen. Und so war das auch bei mir. Also ich war ja nebenberuflich selbstständig, als ich da angefangen habe oder war ja eben schon Gründer der Sidepreneur-Plattform. Und ich glaube schon, dass diese unternehmerische Erfahrung interessant war für den Arbeitgeber. Ich glaube aber in dem Fall nicht, dass es der entscheidende Punkt war, warum ich diesen Job zum Beispiel gekriegt habe. Nichtsdestotrotz wird das akzeptiert und auch nicht negativ konjugiert und daher würde ich sagen, ist das absolut in Ordnung so, wie es ist.
Okay, jetzt hast du ja, um jetzt die Brücke zu deinem nächsten Projekt zu schlagen, das sind ja schon ein paar, du hast nochmal was Neues gestartet, auch nebenher, oder hat das jetzt direkt mit Wellaby zu tun? Das heißt, Rocketing Healthcare ist ein neuer Podcast? Oder ist da auch das Ziel, so eine Community aufzubauen und ist es ein Marketinginstrument für Wellaby oder hat es damit nichts zu tun?
Also wir haben ja insgesamt aktuell 3 Podcasts. Das ist der Sidepreneur-Podcast, mit dem das Ganze gestartet hat. Dann der Corporate Entrepreneurs-Podcast, der sich über dieses Thema Corporate Entrepreneurship eben dreht. Und Rocketing Healthcare haben wir Anfang des Jahres gestartet. Und da geht es eben um die Startup-Szene im Healthcare-Bereich, weil es da noch kein dezidiertes Medium gab. Ich habe da einen ganz coolen Partner gefunden für diesen Podcast oder der ist auf mich zugekommen in dem Fall, der Matthias Schwarz, der bei uns interessanterweise die Sidepreneur-Meetups in Stuttgart gehostet hat und gesagt hat, hey, schau mal, ich habe 15 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen. Du bist doch jetzt auch seit 2 Jahren da drin tätig, hast die Podcast-Erfahrung. Lass uns da doch zusammen was machen. Und ja, die Idee fand ich gut. Die Nische war auch noch nicht besetzt. Und dann haben wir den Podcast gestartet und sind jetzt eben auch schon bei 44 Folgen in 8 Monaten angekommen. Und hat sehr gut dann auch nochmal dazu beigetragen, auch mein Netzwerk einfach zu vergrößern im Healthcare-Bereich. Also das ist auch sicherlich einer der positiven Aspekte. Du lernst ja bei jedem Gespräch dazu und du vergrößerst auch dein Netzwerk und mir auch geholfen, in dieser für mich relativ neuen Branche eben auch anzukommen, weil ich mache das, wie gesagt, erst seit 2,5 Jahren und davor war ich auch im Healthcare-Bereich nicht tätig.
Du kannst ja jetzt sobald eine Podcast-Firma machen, die Podcasts produziert, dann mit dem Erfahrungsschatz, was Podcasts betrifft.
Ja, ich finde es auch nach wie vor eine super spannende Möglichkeit und wir sind ja da auch schon länger im Gespräch, ja, was für Synergien sich da entwickeln könnten auch, weil ich glaube, so dieses Thema einfach zu platzieren, zu sagen, hey, da gibt es eben andere Arten des Gründens oder da gibt es super spannende Verticals von der Thematik eben und man schafft da auch diese Synergien zu heben und es ist ja nicht jedes Mal der gleiche Aufwand, so einen Podcast zu starten, sondern viele Dinge weißt du einfach, viele Dinge kann man sich auch teilen sozusagen an Ressourcen und so macht es dann natürlich auch Sinn, neue Formate dazuzunehmen und das Ganze vielleicht auch so wie so ein kleines Label zu denken und das ist sicherlich auch so ein Thema für spätestens nächstes Jahr, was wir angehen wollen.
Wie kriegst du, jetzt haben wir über die ganzen Themen gesprochen, die du machst, wie kriegst du die alle unter einen Hut? Das ist ja, also bist du im 5 a.m. Club, stehst um 5 Uhr morgens auf, du hast gesagt, du hast 3 Kinder, dann machst du viel abends, läuft das alles irgendwie nebenher, tagsüber, viel am Wochenende, wie funktioniert das?
Naja, also bei mir ist es so, dass ich wirklich stark priorisiere, weil du kannst noch so gutes Zeitmanagement machen, wie du möchtest. Der Tag hat nur eine begrenzte Anzahl an Stunden und da muss man dann halt eben stark priorisieren. Und bei mir ist es so, eben so, ich werde bezahlt, großen Teil meines Einkommens beziehe ich aus meinem Angestelltenjob. Das hat halt schon mal Priorität 1. So, und alles andere muss ich draußen rum planen. Und dann haben auch diese einzelnen Themen, ob es jetzt Zeitpreneur ist oder Rocketing Healthcare angeht, haben dann eher so Flow-Phasen, sage ich mal auch, wo ich dann extrem in das eine oder das andere auch reingehe, weil es gerade benötigt wird. Und alles andere versuche ich dann irgendwie auch über Outsourcing oder Partner eben abdecken zu können. Und ich würde sagen, früher habe ich sehr, sehr wenig Schlaf gebraucht. Das hat sich im Alter auch ein bisschen geändert. So, dass ich jetzt komme ich schon auf meine 6-7 Stunden Schlaf in der Nacht. Aber ich arbeite natürlich meistens abends, oftmals auch in der Mittagspause. Und sicherlich auch die eine oder andere Stunde am Wochenende. Und auch da ist es dann halt einfach zu sagen, ich habe jetzt auch nicht so viele andere Hobbys. Das heißt, ich habe meine Familie, ist in der freien Zeit erstmal der Fokus drauf, an den Wochenenden etc. Und dann mache ich halt auch nicht mehr viel andere Sachen, außer meine Themen, die ich unternehmerisch mache und meinen Angestelltenjob.
Was ist so dein Plan für die Zukunft? Wirst du immer auch Sidepreneur bleiben oder ist es so, wie es sich ergibt?
Nee, da bin ich total opportunitätsgetrieben, weil, also ich hatte das in der Vergangenheit auch schon, dass ich hauptberuflich Selbstständiger war. Ich habe auch Sidepreneur 3 Jahre mal hauptberuflich gemacht. Das ist alles möglich und da kann ich mich auch wiederfinden. Ich bin aber auch total zufrieden, das auf der nebenbei zu machen oder auch mit einem reduzierten Angestelltenjob. Da bin ich immer ganz offen. Das ist auch immer so, was reizt mich auch. Und jetzt zum Beispiel im jetzigen Angestelltenjob, da hat mich das auch gereizt, diese unternehmerische Reise einfach zu begleiten. Und deswegen habe ich mich da auch stark für gemacht, dass ich in dieses Unternehmen reingegangen bin. Wenn jetzt eben aber irgendwann mal der Punkt kommt, wo man sagt, hey, jetzt brauche ich irgendwie wieder so ein vollzeitunternehmerisches Projekt, mein Fokus, dann kann ich mir das genauso gut wieder vorstellen.
Wenn jetzt jemand den Podcast hört, dann wird er sich denken, es gibt ja immer diese zwei Welten. Diese, ich mache eins und das mache ich jetzt mit Haut und Haaren, mit 150% Einsatz. Mhm. Oder ich mache verschiedene Sachen parallel. Da bin ich ja auch eher der Typ, weil ja aus diversen Gründen, die kann ich dann gleich erörtern, aber erstmal würde ich gern von dir wissen, wie du das siehst. Also wie kriegst du hast gesagt Flow-Phasen, ist es so ein Motivationsding für dich? Oder warum konzentrierst du dich nicht nur auf eines, sondern hast diese Diversifizierung in deinem Portfolio, wenn wir es so nennen möchten?
Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, warum du unternehmerisch tätig wirst. Der eine hat vielleicht jetzt das Thema, dass er irgendwie ein Unternehmen super groß aufbauen möchte. Der andere möchte vielleicht auch einfach verschiedene Dinge lernen, möchte sich ausprobieren. Und ich bin zum Beispiel, was total wahrscheinlich nicht so positiv für eine unternehmerische Reise ist, ich bin total wenig geldgetrieben. Das heißt, mein Hintergrund ist, dass ich Impact erzeugen möchte mit den Themen. Ich möchte Gründungsförderung in Deutschland voranbringen. Und natürlich muss das Unternehmen Gewinne abwerfen, damit ich das auch verargumentieren kann, warum ich da Zeit reinstecke. Aber es ist jetzt nicht das Thema, dass Sidepreneur jetzt die größte Plattform für nebenberufliches Gründen auf der Welt werden muss. Also das ist sicherlich nicht das Thema. Ich kann das absolut verstehen, wenn man sagt, okay, man hat dieses eine Ding und das will man unbedingt total groß machen. Das ist, finde ich, eine Einstellung, die okay ist und die ich genauso akzeptieren kann. Ich finde nur, es müsste dann die Akzeptanz auch auf der anderen Seite geben, dass man sagt, okay, man hat vielleicht mit dem unternehmerischen Projekt ganz andere Ziele als jemand, der dann komplett all-in auf ein Thema abstrahlt. Und für mich ist es sicherlich auch die Personal Brand. Für mich ist es sicherlich auch einfach Dinge neu ausprobieren zu können. Und ich möchte auch gar kein Unternehmen führen mit mehreren hundert Menschen, sondern ich möchte im kleinen und feinen Dinge aufbauen, auch selber noch hands-on an Themen mitarbeiten können. Und das muss halt jeder für sich selber wissen, wo er auch seine Expertise hat. Bei mir ist es sicherlich, Dinge von Grund auf erstmal anzuschieben, weniger dann in diese Managerrolle langfristig zu gehen.
Du hast gerade das Stichwort Personal Brand genannt. Da ist mir aufgefallen, du bist auch LinkedIn Top Voice für Entrepreneurship, glaube ich, oder irgendwie sowas. Wie wird man sowas und kommt die auf einen zu? Musst du da eine gewisse, einen Impact haben mit deinen Artikeln? Ist das was du beabsichtigt gemacht hast?
Ja, ich habe zumindest die Gelegenheit dazu genutzt, würde ich sagen. Also ich veröffentliche ja regelmäßig Artikel und da muss man bei LinkedIn ein bisschen unterscheiden. Es gibt den blauen Haken, diese Top Voices, die von der LinkedIn-Redaktion ausgewählt werden. Und dann gibt es die Community-Top-Voices und so ein Top-Voice kannst du werden, wenn du eben dich an den Gemeinschaftsartikeln beteiligst in einer Kategorie. für mich war das ein klar Entrepreneurship irgendwie als Thema und habe da auch Zeit investiert, Beiträge zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen. Und dann kannst du dieses Badge kriegen, indem du eben, so wie ich das verstanden habe, wenn du eben dann Beiträge veröffentlichst, die dann auch irgendwie gesehen werden, geliked werden, dann kriegst du irgendwann das Badge.
Okay, also ist nicht so gewesen, dass du irgendwie, keine Ahnung, dir einen Redaktionsplan gemacht hast und 3 Artikel die Woche selber veröffentlicht hast, sondern du hast diese Aufforderung, die man als bekommt, um gemeinsam an einem Artikel zu arbeiten. Da bist du einfach dran geblieben dann.
Genau, ich bin da regelmäßig dran geblieben. Ich habe mir halt irgendwie so das Ziel gesetzt, ich möchte jetzt irgendwie einen Beitrag 1-2 Mal die Woche machen, habe das dann eingestellt und habe dann eben, irgendwann kam dieser Badge dann, den man sich dann ins Profil mit aufnehmen konnte. Ich finde, es schaut auch schick aus, warum sollte ich das nicht mit reinnehmen? Und war für mich auch natürlich so ein Reichweitentest, weil ich wollte halt wissen, ob über diese gemeinsamen Artikel eben auch Reichweite für das eigene Profil entsteht. Macht es, ja. Ich hätte es aber mal eher auf Deutsch beantworten sollen, weil dadurch habe ich natürlich viel internationalen Content und der hilft mir jetzt gar nicht so sehr bei meinem Podcast weiter, weil der ausschließlich auf Deutsch ist. So. Aber ja, kann man ja noch ändern.
Ja, da wirst du ja wahrscheinlich jetzt die Chance auch dazu haben. Dann, wenn du jetzt aus der Marketingbrille auf deine ganzen Aktivitäten schaust, und das ist ja auch dein Hauptjob, dann was sind so erfolgreiche Marketingkanäle für Sidepreneur, den Podcast oder auch für Rocketing Healthcare? Ist es LinkedIn? Sind es Social Media? Also was weiß ich, keine Ahnung, Instagram, Facebook, teilst du Content auf TikTok da auch? Ist es so, was sind so deine Marketingkanäle, die funktionieren?
Also es kommt, glaube ich, immer auf die Zielgruppe drauf an, die man hat. Wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast zum Beispiel über das Thema Einrichtung meines Gartens oder meines Hauses habe, dann macht vielleicht Pinterest super viel Sinn für meinen Podcast. Wenn du jetzt ein Business-Podcast-Format hast, dann macht wahrscheinlich aktuell am meisten, denke ich mal, LinkedIn auch Sinn. Ich war zum Beispiel früher auch sehr stark auf Twitter, jetzt X unterwegs, mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, weil es mich einfach auch von der Plattform her kaum noch reizt, da aktiv zu sein. Man muss halt immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Man sieht dann halt auch irgendwie Opportunitäten. Da muss man sich entscheiden, ist diese Plattform auch das Richtige für mich, um da reinzugehen? Weil wenn ich jetzt überhaupt mich null wohlfühle mit Videos, dann ist vielleicht TikTok schwierig. Wir bespielen TikTok immer mal wieder mit recyceltem Material aus den Podcast-Interviews oder von Live-Events, die wir machen. Aber jetzt nicht strategisch. Also strategisch ist für uns momentan tatsächlich die Webseite an sich, der Podcast, natürlich als Kern alles und LinkedIn als wichtigster Social-Media-Kanal wichtig.
Hast du jemanden, der die Videos schneidet? Das ist für mich so ein bisschen Aufwand. Das finde ich immer, jetzt haben wir hier auch ein Video, in der Regel verwende ich das nicht, aber ich sehe schon auch da den Trend, dass viele Podcasts auch ein Videoformat haben und dass es gut funktioniert.
Also, wir haben früher vieles händisch gemacht und da muss man sagen, dass die ganze KI, AI, Anwendungen, die jetzt zur Verfügung stehen, das Ganze natürlich deutlich einfacher machen. Also wenn ich allein zurückdenke, wir haben ja um eine Zeit jeden Podcast von Freelancer umschreiben lassen als Blogartikel, um halt den SEO-Content mitzunehmen. Das war ja nicht nur unglaublich teuer, sondern war auch schwierig. Also jetzt kann man natürlich mit ChatGPT oder ähnlichen Tools Shownotes machen. Man kann auch zumindest so einen ersten Entwurf vom Text sich vorfertigen lassen, den man dann vielleicht nochmal ausschmücken und verbessert schreiben muss. Aber es nimmt natürlich viel Zeit weg. Und genauso ist es beim Video. Also wir haben da, nutzen wir zum Beispiel gerade Opus.clip. Ich glaube, die greifen auch auf die OpenAI-Technologie zurück. Und dann nehmen wir eben den Longform-Content, packen den rein und der Algorithmus erkennt gute Stellen in deinem Longform-Content und schneidet den schon mal raus. Das heißt, wenn wir jetzt hier so wie gerade Richtung eine Stunde sprechen, dann hast du wahrscheinlich nachher auch 15 Clips, die du dann einfach verwenden kannst. Und das macht es natürlich deutlich einfacher, als wenn du dich jetzt da selber dran stehen setzen müsstest und dann überlegen könntest, welche Hooks sind jetzt gerade das, was am interessantesten ist. Und was nimmt Aufmerksamkeit mit? Da hast du gleich so eine Art Viralitätsscore, der sagt, okay, diese Clips eignen sich am besten. Nimm diese Stelle, dann kannst du es noch leicht anpassen und hast dann relativ viel so Vertical Content vom Inhalt.
Kannte ich jetzt noch gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Also hier, wir nehmen ja über Riverside hier auf. Hm. Da gibst du auch immer so ein bisschen Schnipsel raus, aber ich habe die bisher noch nie weiterverwendet. Vielleicht muss man die einfach mal, muss man sich da einfach mal auch dazu zwingen, das zu machen. Ja. Jetzt heißt ja der Podcast eigentlich Happy Bootstrapping. Und du bist ja jetzt zumindest, was die deine ganzen Nebentätigkeiten betrifft, dann auch Bootstrapper. Ne? Du machst Dinge, du probierst die aus, du nutzt dein Podcast-Wissen, um einen neuen Podcast zu starten. Du nutzt dein Healthcare-Wissen, um einen Podcast über Healthcare zu machen. Wie siehst du das? Was sind für dich jetzt die Vorteile und die Nachteile von dem, dass du das Ganze nebenher machst und auch bootstrappst?
Ja gut, also du brauchst halt einen langen Atem dafür. Also du, wenn du halt etwas ohne Fremdkapital aufbaust, dann musst du entweder sehr schnell Market-Fit haben und sehr schnell Rückströme von Einkommen. Oder du musst es halt querfinanzieren. Bei mir ist es halt so, dass ich zum gewissen Teil ja natürlich auch mein eigener Investor bin, auch in meine eigenen Projekte selbst investiere, aber dann halt auch nur das ausgeben kann, was ich für Wachstum, was ich halt erwirtschafte. Das ist ja der Kern von Bootstrapping im Endeffekt. Mhm. Denn der Vorteil ist, glaube ich, dass man aber auch frei entscheiden kann, welche Themen man eben verfolgen möchte und weniger, was das Interesse der Investoren ist. Das heißt, für mich würde zum Beispiel nur in Frage kommen, mit Investoren zusammenzuarbeiten, wenn es Strategen sind, die mich auf irgendeiner Weise dann auch inhaltlich weiterbringen können, auf zum Beispiel irgendwie die Marke auszubauen oder das auf andere Bereiche zu adaptieren. Aber nicht so sehr jetzt, um ja jetzt einfach nur mehr Geld zur Verfügung zu haben.
Gab es da mal Berührungspunkte jetzt bei Sidepreneur, dass jemand gesagt hat, hey, das ist für mich interessant, ich möchte da investieren? Also gibt es sowas? Ich meine, für wen wäre das interessant? Aber bin ich jetzt ja eher so bei öffentlichen Institutionen, KfW oder IHK, jemand, der Interesse hat, dass wir mehr Gründungen in Deutschland haben, sei es jetzt haupt- oder nebenberuflich. Aber gab es da Kontakte?
Also wir sind ja gefördert vom Bayerischen Staatsministerium. Du hattest ja auch schon mal eine Episode mit dem Gründer von Capacities, die waren ja im Media Lab Bayern. Da wurden wir auch mal gefördert mit der Sidepreneur Plattform. Es gab auch Gespräche mit Medienhäusern, die vor allem an diesem Community Approach interessiert waren, zu sehen, wie kann man so Nischen-Communities aufbauen, wie kann man so ein bisschen andere Art von, lass uns Journalismus, Medienhaus nennen, aufbauen, wo man dann vielleicht auch nochmal viel stärker mit der Zielgruppe interagieren kann. Da gab es Gespräche, aber es nie so konkret, dass ich gesagt hätte, das wäre jetzt super spannend, weil das bringt uns jetzt auch weiter.
Okay, also was müsste denn passieren, damit es euch weiterbringt?
Also es muss wirklich der Punkt sein, dass man sagt, okay, wir haben dadurch ganz andere Möglichkeiten, irgendwelche Geschäftsbereiche aufzubauen zum Beispiel. Oder wir können von der Erfahrung so stark profitieren. Die sind uns so viel weiter wie man das ganze Thema aufbauen und größer machen könnte, dass das interessant wird. Weil es ist ja, wie gesagt, unser Ziel damit oder mein Ziel damit ist es ja eben, mehr Menschen fürs Gründen zu begeistern, bei allem dem, was wir da machen, auch an den Plattformen und Podcasts. Wenn das jetzt gegeben wäre, könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber ansonsten eher nicht. Und ich glaube, die öffentliche Hand darf das zum Beispiel auch gar nicht in der Form, dass sie sich jetzt irgendwie an Unternehmen beteiligt, glaube ich. Wäre mir zumindest kein Case bekannt. Daher müssen wir da so ein bisschen unser eigenes Ding machen, außerhalb von Fördergeldermöglichkeiten.
Gab es denn Momente, wo du jetzt, was man so sieht, ist ja, dass du jetzt zumindest bei Sidepreneur gibt es keine, oder es gab schon mal eine regelmäßige Schedule der Veröffentlichung, dann gab es sie mal nicht, jetzt ist es so ein bisschen, ja, je nachdem wahrscheinlich, wie du das mit den Flow-Phasen beschreibst, hast du mal Momente gehabt, wo du davor warst, das hinzuwerfen? Das ist ja jetzt auch für die Familie wahrscheinlich immer ein schwieriges Thema, wenn der Papa so viel nebenher macht.
Absolut. Da gab es immer wieder Phasen, wo man sich auch überlegt hat, ist es das Richtige, was ich da eigentlich tue? Müsste ich das nicht irgendwie anders machen? Müsste ich vielleicht auch das ganze Thema einfach anders aufbauen? Oder macht es überhaupt Sinn? Interessiert das überhaupt jemanden? Also auch das ist ja immer so eine Frage, die man sich dann irgendwie stellt, wenn man eben auch langsamer wächst, vielleicht als so ein VC-Case. Und ja, da hat es mir halt immer geholfen zu überlegen, was ist mein langfristiges Ziel damit und was will ich auch erreichen. Und solange ich da einen Haken dran setzen kann, ist das ja auch fein für mich. Also es wird dann halt schwierig, wenn ich mal merke, ich erzeuge damit keinen Impact oder es bringt mich auch nicht weiter. Und ich versuche, weil du die Familie angesprochen hast, ich versuche das natürlich immer als Höchstes zu priorisieren. Und was diese Flow-Phasen angeht, ist es halt auch da wieder eine Art der Priorisierung, weil zum Beispiel, wir haben seit Anfang des Jahres sehr viel Zeit in den Relaunch unserer Webseite gesteckt, dass das wieder ganz anders adaptierbar ist, dass es auf einer modernen Oberfläche mit einem modernen WordPress-Theme läuft, dass wir da wieder alles abbilden können. In der Zeit konnte ich natürlich weniger Podcasts machen, weil ich musste meine knappen Zeitressourcen eben stark priorisieren. Und dann haben wir gesagt, es ist jetzt wichtig, die Webseite zu machen. Und dann gehen die Podcast-Episoden eben nur so, wie es möglich ist. Jetzt haben wir uns gerade auf so einen zweiwöchigen Turnus, also 2 Episoden pro Monat, erstmal fokussiert. Und ich denke mal, dass wir Anfang nächsten Jahres auch wieder auf wöchentlich hochgehen werden. Aber du hast ja den großen Vorteil, sag ich mal, dass du ja so einen riesen Backlog hattest. Also wenn Leute jetzt irgendwie anfangen, den Podcast zu hören, dann können die erstmal 400 Folgen hören, bevor sie out of content laufen. Deswegen ist es
die vielleicht Beine beschäftigt.
Ja, es ist auch nicht mehr ganz so wichtig, wie wenn du gerade frisch am Start bist.
Ja, verstehe ich. Bei all den Aktivitäten und zum Abschluss interessiert mich so ein bisschen dann, wie du privat damit umgehst. Also wie erholst du dich privat? Hörst du dann selber Podcasts, um dich selber zu erholen, oder brauchst du was komplett Konträres, um dich, ja, damit du mal abschalten kannst?
Also ich bin einmal im Jahr, bin ich beim Wandern, wirklich ohne digitale Endgeräte meistens unterwegs, dann auch wirklich nicht mit Podcasts etc., sondern wirklich nur mit der Familie in den Bergen unterwegs oder am Meer, und versuche da das zu genießen. So im Alltag, ich höre super gerne einfach auch selbst Podcasts, muss aber nicht immer businessrelevant sein, kann jetzt auch ein Fußball-Podcast oder ähnliches sein. Und dann meistens beim Laufen, dass ich versuche eben 3-4 Mal die Woche eben laufen zu gehen, abends, wenn die Kids im Bett sind, und so ein bisschen den Ausgleich auch zu finden im Alltag.
Und Sport, also hast du irgendwie sowas, gibt ja auch, ich habe vorhin ja den 5 AM Club angesprochen, hast du gekonnt ignoriert. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du um 5 Uhr morgens aufstehst und dann hier Gewichte stemmst oder sowas?
Nee, also ich habe das nicht ignoriert. Ich bin nur eher die Eule. Das heißt, ich arbeite lieber später am Abend und stehe dann auch nicht spät auf, weil ich muss die Kids ja irgendwie fertig machen morgens früh, aber zumindest nicht um 5 Uhr morgens. Also wie gesagt, also ich gehe sehr gerne laufen, joggen, und das ist jetzt so meine Sportart, die sich einfach in den Alltag integrieren lässt, weil ich das dann eben dann machen kann, wenn es eben passt, und weniger dann, wenn ich jetzt irgendwie feste Trainingszeiten habe.
Ja, verstehe ich auch. Also je nachdem, wie es reinpasst. Ich glaube, auch da helfen Rituale, was weiß ich. Das war früher kein Problem, 2-mal die Woche zum Fußballtraining zu gehen. Hm. Das dann jetzt bei Dingen, die man alleine macht, da sagt man, man hat keine Zeit für. Ne? Also das ist immer so auch, wie du sagst, priorisieren, und wahrscheinlich schon muss man aus allem ein Ritual machen, so ein bisschen. Wie sind deine Ziele für dieses Jahr? Jetzt ist es dann bald rum. Du hast ein bisschen den Relaunch angesprochen von Sidepreneur. Nächste Woche vielleicht wieder wöchentlich releasen. Du hast auch angesprochen, dort soll es in Zukunft auch so Art Workshops oder Trainings geben. Ist das so, wo das hingeht mit der ganzen Plattform?
Ja, also was das Thema Weiterbildung oder Gründungsbegleitung generell angeht, da wird es auch wieder was geben. Also wir sind jetzt gerade mit unserem ersten Batch, wie gesagt, durch. Das heißt, da haben wir 5 Gründer jetzt mal, Gründerinnen begleitet, ein Jahr lang bei der Entwicklung und Einführung des Produktes. Das wollen wir auch auf jeden Fall zum neuen Jahr wieder starten, zum Januar wahrscheinlich. Und was uns halt super wichtig ist, jetzt nachdem wir den Website-Relaunch eben hatten, dass wir die Webseite dann auch wieder jetzt auf dieses Niveau und in die Wachstumsphase reinbringen. Das heißt, wir erreichen jetzt gerade aktuell mit Podcast und Website so 80.000 Menschen im Monat, wollen aber natürlich das jetzt auch nächstes Jahr dann wieder stärker ausbauen. Also zumindest mal die 100.000 Reichweite soll jetzt zeitnah mal fallen, so damit wir da auch noch ein bisschen mehr Impact erzeugen können einfach. Und was mir auch super Spaß macht gerade, sind halt dieses Thema Live-Podcasting. Das heißt, von Konferenzen, von von Meetups, von kleineren Events eben Live-Podcasts zu machen. Das machen wir auch für die verschiedenen Formate, nicht nur für Sidepreneur. Ich bin jetzt zum Beispiel im September bei der FAZ, im FAZ-Tower dürfen wir einen Podcast machen und mal sehen, was sich da so ergibt. Aber das ist so ein Speaking-Format, wenn man es so nennen würde, was mir auch selber persönlich super viel Spaß macht und wo man dann auch mal als Podcast irgendwie so Resonanz sieht von Leuten, die zuhören. Das ist auch ganz spannend, das ganz persönlich und ja, für mich vielleicht auch nochmal ein Ziel, dann nochmal deutlich mehr zu machen in dem Bereich.
Ist im FAZ Tower geht es da dann um Sidepreneur oder Rocketing Healthcare, Corporate Entrepreneurs?
Was in dem Thema? Fall ist es Rocketing Healthcare, weil es da eine Gesundheitskonferenz gibt und das ist so das nächste Thema. Dann haben wir vielleicht, müssen wir mal schauen, ich rede ja gerade so ein bisschen mit Bits und mit Slush und jetzt müssen wir mal schauen, was sich da so ergibt, aber gibt ja immer wieder tolle Konferenzen und auch Messen, wo man dann vor Ort sein kann und das Ganze auch ein bisschen bereichern kann mit dem Podcast-Format.
Da bin ich schon sehr gespannt. Also finde ich auch ist auch nochmal raus aus der Komfortzone, immer Konferenzauftritt und es dann noch mit einem Live-Podcast zu machen, ist sicherlich nicht so einfach, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht.
Ja, kann ja vielleicht bald mal werden.
Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Peter, ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg mit deinen ganzen Projekten. Und ich werde auf jeden Fall alle Inhalte verlinken und vielleicht kommt ja der ein oder andere rüber dann zum Sidepreneur-Podcast.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Andi. Danke dir, dass ich jetzt auch mal bei dir zu Gast sein durfte. Wer den Andi mal von mir sozusagen auf die ins kleinste Detail ausgefragt bekommen möchte und das auf die Ohren haben möchte, der kann mal im Sidepreneur-Podcast vorbeikommen. Da verlinken wir die Episode auch nochmal. Ich glaube, da hat sich aber auch schon viel wieder getan inzwischen, aber es ist trotzdem auch mal spannend gewesen, dich da wirklich durch den Fleischwolf zu drehen, aber im positiven Sinne.
Ja, es war auch sehr, sehr spaßig für mich. Dann, wenn ich nicht nur 10% Redeanteil habe, so wie jetzt hier, sondern andersrum, das ist es dann auch ein bisschen anstrengender. Von daher vielen Dank für deine Zeit. Folge 306 war es, glaube ich, aber ich verlinke es auf jeden Fall.
Perfekt.
Alles klar, dann mach's gut und bis bald.
Danke dir.
Ciao. Ja, ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 88 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast. Feedback und Fragen zur Show oder Vorschläge für neue Gäste bitte einfach an hallo@happy-bootstrapping.de oder mich über LinkedIn anschreiben, den Link findest du in den Shownotes. So, nächste Woche zu Gast habe ich den Vjeko Keskić von Ball News Media. Das sagt dir vielleicht jetzt gar nichts, aber Vjeko betreibt mit seinem Team fcbinside.de und diverse andere Plattformen rund um Fußball. fcbinside.de hat ja monatlich mehr Besucher wie die meisten Fußballclubs. Von daher ist es eine ganz interessante Sache. Also es geht natürlich um den FC Bayern, FCB und wie man so ein Content-Geschäft rund um einen Fußballverein nebenberuflich aufbaut und dann zum Hauptjob macht. Hör deshalb nächste Woche unbedingt rein. Abonnier den Podcast über die Glocke oder was auch immer es auf deinem Player gibt und dann hören wir uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.